Test, so, Test, jetzt, Test, Test.
Ja, jetzt wird lauter.
Das war ja nur Vorgeplänkel. So. Ich weiß nicht, wie akribisch ihr in letzter Zeit die Nachrichten verfolgt habt. Sicherlich macht das nicht glücklich. Das wissen wir mittlerweile alle. Aber eine Art von Nachrichten, die hat mich im Moment ziemlich immer wieder aufgewühlt. Und es waren nicht unbedingt die Nachrichten von irgendeinem Kriegsgipfel oder ähnliches, sondern es waren diese blöden Unglücke. Sachen, die man hätte verhindern können. Badeunfälle, wo Menschen untergehen, weil sie nicht die richtige Ausrüstung dabei haben, ja, weil sie so etwas nicht haben. Heute wird es um einen Rettungsring für uns gehen. Diesen Rettungsring haben Samu und ich in einem der biblischen Bücher entdeckt und wir wollen euch jetzt mitnehmen auf eine Reise zu einem Propheten.
Ja, ihr Lieben, ihr dürft Teil der zweiten Teampredigt sein in der CGI. Letztes Jahr gab es die erste mit Heinz zusammen und heute werden wir einen kleinen Zweiteiler starten. Nächste Woche habe ich die Ehre, dann diesen Zweiteiler fortzusetzen bzw. dann auch zum Abschluss zu bringen. Und wir haben uns für unsere Predigt einen kleinen Propheten ausgesucht. Das habt ihr schon in der Anmoderation gehört. Klein bedeutet hier nicht weniger wichtig, sondern bedeutet einfach nur, dass weniger Text ist. Im Vergleich zu Jeremia, Jesaja, sind Riesenbücher mit 60 Kapiteln. Und die kleinen Propheten haben meistens nur eine kleine Kapitel und sind leichter und kompakter. Und zum Start möchte ich euer Bibelwissen mal ein bisschen auf die Probe stellen. Und zwar, ohne jetzt in eure Bibeln zu schauen, wie viele oder beziehungsweise welche kleinen Propheten fallen euch so ad hoc ein? Kleiner Hinweis, es gibt insgesamt 12. Einfach mal frei raus. Joel, Amos, Obadja, Micha, Zephan, Haggai, super. Wir sind bei 6 schon. Nahum, Jona, Habakuk habe ich gehört, Maleachi, genau, Zachariah fehlt noch und dann fehlt noch einer. Oder habe ich vielleicht sogar... Hosea, genau, Hosea fehlt noch. Okay, das war dann ein bisschen zu leise, Ellen. So, der Heinz hat den richtigen Propheten für heute erraten, und zwar ist das Habakuk. Vielleicht nochmal ganz kurz Handzeichen, wer hat sich schon mit Habakuk beschäftigt? Okay, noch nicht ganz so viel. Ist aber auch nicht unüblich, denn es ist jetzt nicht das Buch, was man vielleicht als erstes liest, wenn man Christ wird oder auch in seinem Laufe seines Christseins. Ja, unsere Predigt trägt den Titel, wenn der Glaube Fragen stellt zwischen Klagen und Vertrauen. Und das Buch Habakuk ist anders als die anderen Propheten, die wir in der Bibel finden. Denn normalerweise war es so, der Prophet empfängt eine Botschaft von Gott und übermittelt sie dann an das Volk. Aber bei Habakuk ist das anders. Er hat etwas auf dem Herzen und in dem Buch lesen wir, wie er seine Botschaft an Gott richtet und Gott ihm antwortet. Also es ist nicht dieses klassische Gott zu Prophet, Prophet zu Volk. Und wir haben insgesamt 3 Kapitel. Kapitel 1 und 2 beschäftigen uns heute und nächste Woche mit. Und Kapitel 3, für diejenigen, die bei der Jahreshauptversammlung dabei sind, wird es eventuell darum gehen, damit wir das auch abschließen. Bevor wir mit dem Text starten, ist mir eine Sache wichtig, und zwar, dass wir uns einmal den historischen Kontext anschauen. Denn wenn wir das gleich zusammen lesen, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig für uns zu verstehen sein, wo wir uns befinden und um was es geht. Ich habe mal auf dieser Übersichtstafel habe ich mal dargestellt oder gefunden, wie das damals so war für das Volk Israel, welche Völker eine Bedrohung waren. Und das wird gleich auch eine Rolle spielen. Und zwar befinden wir uns jetzt ganz am Ende hier. Ganz am Ende, das Nordreich, also damals war es ja so, dass erst das Volk Israel ein Land war, dann wurde es geteilt in das Nordreich und dann das Südreich, dann ist irgendwann das Nordreich niedergegangen, weil die Assyrer eingenommen haben, und dann hat das Südreich noch ein bisschen Bestand gehabt, und wir befinden uns jetzt hier wirklich ganz am Ende der Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel hatte, mit seinem eigenen Volk hatte. Das ist ungefähr so datiert 612 bis 589 vor Christus. Und es ist eine Zeit des großen Umbruchs. Wir wissen nicht viel über das Buch Habakuk, wir wissen auch nicht viel über die Person Habakuk, aber wir können das gleich in dem Text zusammen entdecken. Auch noch vielleicht interessant zu wissen, am Ende die Könige im Südreich, die waren nicht mehr gottesfürchtig, die haben nicht mehr das getan, was Gott wollte. Und was auch passiert ist, habe ich gerade schon erwähnt, die Babylonier, die haben immer mehr Macht eingenommen auf das Südreich. Und das nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und militärisch war Juda schon Babylon untergeordnet, obwohl es noch nicht eingenommen wurde. Wer das möchte, kann das in 2. Könige 24 und folgende Kapitel nochmal zu Hause nachlesen. Also es war zusammengefasst eine sehr instabile Zeit und nicht nur militärisch, politisch, gesellschaftlich, sondern auch geistlich instabil. Und wir starten mit der ersten Klage Habakuks. Warum lässt Gott das Unrecht im eigenen Volk zu? Und dazu lese ich uns jetzt Predigttext aus Habakuk 1, die Verse 1 bis 4. Genau. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Gott dem Propheten Habakuk offenbarte. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden und auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird in Unrecht verdreht. Habakuk versteht nicht, weshalb Gott so viel Ungerechtigkeit nicht in der Welt, sondern unter seinem eigenen Volk zulässt. Es ist förmlich ein Hilferuf, warum Gewalt, Streitigkeiten und Gottes Gebote keine Anwendung mehr finden. Und das passierte durch den direkten Einfluss der antigöttlichen babylonischen Kultur. Und Habakuk sieht das und wird sehr traurig, wie weit sich das Volk schon wieder von Gott entfernt hat. Und warum war das so? Die Antwort finden wir in Vers 4. Das Gesetz ist machtlos geworden. Es findet keine Beachtung mehr. Dadurch können dann keine gerechten Urteile mehr gefällt werden. Was mit dem Gesetz gemeint? Damit ist jetzt nicht so die Gesetzgebung von heute, wie wir es jetzt kennen, das BGB oder so gemeint, sondern da ist die Tora damit gemeint. Das sind Gottes Gebote, die dem Volk gegeben wurden. Und was sind das? Das sind zusammengefasst Leitlinien Gottes für ein Zusammenleben zwischen Menschen und zwischen Mensch und Gott. Und es geht immer um Beziehungen. Und das wurde ignoriert und verdreht. Und das führt immer früher oder später zu Chaos, Zank und Streit und Ungerechtigkeit. Ich habe mal ein Gebot rausgenommen, das 8. Gebot, du sollst nicht lügen. Also du sollst nicht was Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Der Sinn Gottes ist, die Wahrheit zu schützen. Wenn das Gebot gebrochen wird, dann werden Beziehungen zerstört. Und so entsteht das, was Habakuk sieht, Misstrauen, Zank und Streit. Und ich glaube, auch heute läuft die Kirche Gottes Gefahr, Gebote und Prinzipien über Bord zu werfen, sich dem Einfluss der Welt, so damals Einfluss Babylonien, Einfluss der heutigen Welt, hinzugeben. Ein Beispiel, die göttliche Familienordnung, die Gott geschaffen hat mit einem Sinn, die wird heute massiv angegriffen. Und wir stehen in der Verantwortung, diese Ordnung zu bewahren und es anders zu tun, als es damals das Volk Israel getan hat. Kindermord im Mutterleib ist plötzlich etwas Gutes. Und das ungeborene Leben retten wollen, was Schlechtes. Am Ende passiert das, was Jesaja schon vorhergesagt hat, wehe denen, die Böses gut nennen und Gutes böse. Und auch hier könnte man jetzt die offene Frage stellen, ja, warum greift Gott denn da jetzt nicht ein? Das läuft doch nicht nach seinem Plan, oder? Mir geht es persönlich häufig so, dass ich mir diese Frage stelle. Und wie gehst du damit persönlich um? Bist du so wie Habakuk, dass du das in Frage stellst, diese scheinbare Untätigkeit Gottes? Und ich darf dir heute etwas zusprechen. Und das dürfen wir lernen von Habakuk. Diese Fragen sind legitim. Gott hält das aus. Und ich denke sogar, dass diese Klagen und die Fragen, die Habakuk stellt, ein fester Bestandteil der Beziehung zu unserem Allmächtigen sind. Der Glaube darf, vielleicht sogar der Glaube muss Fragen stellen, damit er lebendig ist. Es gibt einen ganz bekannten Vers im Neuen Testament, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man mit diesem Vers umgeht. Das erste ist, ich nehme das an. Ich komme mit allem, was mir auf der Seele brennt, was mich beschäftigt, was mich belastet, zu meinem Gott. Denn bei ihm gibt es immer die Perspektive auf Hoffnung und auf Frieden, selbst im größten Chaos deines und meines Lebens. Denn die Hoffnung bedeutet, sich trotz aller Umstände darüber zu freuen, dass wir einen lebendigen Gott kennen dürfen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er für uns den Weg zum Vater freigemacht hat und dass wir dadurch ewiges Leben haben können. Und das, auch wenn die Antworten, die er uns gibt, nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben und das erwartet hätten. Das wäre die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dich in deine Sorgen und Fragen hineinzufressen, zu resignieren, Gott zu ignorieren. Und wenn du das tust, dann verlernst du, glaube ich, mit der Zeit zu hoffen und wendest dich vielleicht anderen Dingen zu, die dir am Ende aber dauerhaft keinen Halt und keinen innerlichen Frieden geben werden. Römer 12, Vers 12 ermutigt uns, und zwar: freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Und das wünsche ich euch. Aber es gibt viele Menschen, die klagen Gott an nach dem Motto: ich brauche dich nicht, warum lässt du das alles zu? Aber sie suchen nicht wirklich nach ihm. Sie nehmen nicht den Rettungsring und klammern sich da dran und halten sich fest. Was ist jetzt Gottes Antwort auf die erste Klage von Habakuk?
Ja, Gottes Antwort ist eigentlich ganz einfach: ich bin souverän. Ja? Aber spuren wir noch mal ein bisschen zurück. Ich möchte euch ja auch mitnehmen und nicht auf dem Weg verlieren. Also Gott hat mehrere Möglichkeiten. Und was erwartet jetzt Habakuk als mögliche Antwort? Wenn er so eine Klage an ihn richtet, hat er bestimmt so einen Hintergedanken. Und er kennt die Geschichte seines Volkes und kalkuliert vielleicht damit, dass sein Volk befreit wird von dem babylonischen Einfluss. Er führt vielleicht sein Volk noch mal hinaus. Vielleicht führt er auch das babylonische Volk heraus, befreit es davon. Ja, so wie er das in der Sklaverei in Ägypten getan hat. Vielleicht setzt Gott auch den König ab, so wie er es mit Saul getan hat, und setzt einen gottesfürchtigeren, frommeren König ein. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Hat er nicht getan. Oder Gott geht hin und legt die Sünden der Einzelnen, die schwerwiegenden Sünden, offen und bestraft sie, so wie er das zur Zeit von Josua gemacht hat. Nee, auch so handelt Gott nicht. Gott handelt nicht nach einem Schema. Gott hat individuelle Antworten auf individuelle Probleme. Und wir schauen uns mal an, wie er dieses Mal reagiert. Gott spricht: seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken. Sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder als Wölfe auf ihrer nächtlichen Jagd. Aus weiter Ferne stürmen ihre Reiter heran. Sie fliegen herbei wie Adler, die sich auf ihre Beute stürzen. Ihr einziges Ziel ist Blutvergießen. Unaufhaltsam rasen sie vorwärts. Sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand zusammenschaufelt. Dann machen sie sich über die Könige lustig und treiben mit den angesehenen Männern ihren Spott. Über die Festungen ihrer Gegner lachen sie nur. Sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter wie ein Wirbelwind, jagen sie davon und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Was ist das für eine Antwort? Ja, was ist das für eine Antwort auf eine berechtigte Klage von Habakuk, dass das eigene Volk so weit weg ist von seinen Geboten? Naja, erstmal müssen wir zugutehalten, Gott nimmt sich die Zeit zum Antworten, ausführlich zu antworten, bildhaft zu antworten, sodass sich Habakuk etwas vorstellen kann. Auch wenn er keine genauen Zeiten hat, weiß jetzt Habakuk, was passieren wird. Er weiß ein Stück mehr. Gott antwortet mit Inhalt. Ja? Und er beschreibt dieses grausame Volk der Babylonier, so machtvoll und grauenhaft. Sie lieben Blutvergießen, sie verachten andere Völker und sie hinterlassen Zerstörung. Und Gott sagt an zwei Stellen: hey, das werde ich zulassen. Er sagt: was ich zu euren Lebzeiten geschehen lasse, und ich lasse die Babylonier zu großer Macht gelangen. Gott hat seine Finger da irgendwie mit im Spiel. Gott gibt diesem grausamen Volk die Macht und die Möglichkeit, Schlimmes über das Volk Israel kommen zu lassen. Es ist Gottes Entscheidung hier, das Böse nicht zu bremsen. Er könnte es bremsen, aber er entscheidet sich, es zuzulassen. Aber wichtig ist dabei zu sehen, Gott ist nicht derjenige, der bestraft. Er selber ist nicht das Böse, sondern die Babylonier sind die Mörder. Es ist aber seine Entscheidung, dieses Volk für seinen Plan zu nutzen. Gott ist gerecht. In gleichen Atemzug verurteilt er schon das Treiben dieser Völker. Wer genau hinschaut, sich eine urtextnahe Übersetzung nimmt, das kam bei der Hoffnung für alle jetzt nicht so deutlich heraus, der wird lesen, dass die Babylonier sich Schuld auf sich laden, denn sie machen ihre eigene Kraft zu ihrem Gott. Das Handeln wird von Gott verurteilt. Es ist eine Schuld, die das Volk auf sich lädt. Sie bauen selber einen Graben zwischen sich und Gott. Das grauenhafte, machtvolle Handeln ist ihr Götze. Und damit sind sie schuldig. Was können wir jetzt mitnehmen von dieser Antwort? Das wird sich Habakuk auch gefragt haben. Die Welt ist immer noch geprägt durch furchtbares und machtvolles Handeln. Wir hören, lesen und sehen Kriege, die sinnlos geführt werden und Tausende von Menschenleben fordern. Wir hören, sehen und lesen von Anschlägen, auch hier in Deutschland, die absolut sinnlos Leben rauben. Und Gott wird nicht alles davon verhindern. Wisst ihr, es ist ein Naturgesetz, wenn man auf einem Berg Wasser ausschüttet, dass das Wasser nach unten läuft. Es hat eine Auswirkung. Das Wasser wird laufen. Ja, Gott kann Dämme bauen, aber das Naturgesetz, das böse Taten, böses Verursachen, wird immer existieren. Gott greift manchmal ein. Wir hören von Christen, die beten und geheilt werden. Und wir durften es selber auch schon als Gemeinde erleben, dass wir für Personen gebetet haben und sie nicht geheilt worden sind. Es gibt drei Ansätze, wie man Gott zumindest ein bisschen dort verstehen kann. Erstens, Gott nutzt diese Umstände für seinen Plan. Ja? Gott nutzt dieses grausame Volk. Grausam ist es sowieso, ja? Die Babylonier waren sowieso grausam, aber Gott nutzt es für seinen Plan. Und wenn wir in die Geschichte von Israel weiterschauen, dann hat er das genutzt. Er hat sie in ein Exil geführt und wieder herausgeführt. Und in dieser Zeit wurde der Glaube an den Gott, an den wahrhaftigen Gott Israels, an Jahwe, wieder neu belebt, ja? Gott hat das für was Gutes genutzt. Gott dreht Leidvolles in Lebendiges um. Wir können viele Geschichten in der Bibel untersuchen und werden das entdecken. Wir sehen das bei Josef, der erst von seinen Brüdern quasi ermordet worden ist und daraus Jahrzehnte später ein wundervolles Volk auch entstanden ist. Oder ein Paulus, der erst ein ganz grausamer Verfolger der Christen war und später einer der wichtigsten Missionare in der Weltgeschichte. Gott hat die Fähigkeit, schreckliche Umstände und auch schreckliche Menschen für seinen Plan zu nutzen. Zweitens, wie wir Gott verstehen können an der Stelle, Gott gesteht dem Menschen auch Handlungsfähigkeit zu. Gott hat Adam und Eva viele Bäume in dem Paradies gegeben. Sie durften viel machen, was nicht keine schrecklichen Auswirkungen gehabt hätte. Aber sie hatten auch trotzdem die eine Möglichkeit, von dem Baum zu essen, von dem sie nicht essen durften. Und Gott hat gesagt, es wird aber auch Folgen haben. Ja? Wenn schlimme Taten keine schlimmen Folgen haben, dann wäre unsere Handlungsfähigkeit beschnitten auf dieser Welt. Und Gott gesteht uns diese Möglichkeit zum guten Handeln und zum schlechten Handeln zu. Und noch viel mehr, wenn wir nicht selber auch Folgen von negativem Handeln sehen könnten, dann hätten wir auch gar nicht die Möglichkeit zur Korrektur. Stellt euch mal vor, ein Kind würde mit offenen Schnürsenkeln rumlaufen. Man sagt natürlich, mach die Schnürsenkel zu, du fällst hin. Das kannst du oft sagen, aber irgendwann muss das Kind auch mal einfach selber hinfallen, um diese negativen Folgen zu sehen und zu spüren. Wenn es keine negativen Folgen hätte, wenn es nie hinfallen würde, dann würde es nie richtig handeln. Negative Handlungen müssen auch negative Folgen haben. Ein Naturgesetz in dieser Welt. Und das Dritte, wie wir Gott da auch ein bisschen verstehen können, glaub mir, Gott hat keinen Spaß am Unrecht. Gott verurteilt die Ungerechtigkeit. Er verurteilt das Treiben dieser Babyloner, dieses grausame Volk, direkt im gleichen Atemzug, wo er es auch beschreibt. Und er sagt auch, später müssen sich alle Schuldigen vor diesem allmächtigen und unendlich gerechten Gott für ihr Handeln rechtfertigen. Und wer so etwas Grausames tut, der hat etwas Schlimmes von dem allmächtigen Gott zu befürchten. Denn er ist unendlich gerecht. Und ganz ehrlich, das würde mir an deren Stelle Angst machen. Es ist trotzdem schwer, Gott in seinem Handeln und was er zulässt und was er manchmal nicht zulässt, zu verstehen. Und da kommt dieses Wort souverän ins Spiel. Was bedeutet es, Gott ist souverän? Gott ist souverän, kann man mit einem einfachen Satz beschreiben. Nämlich folgendem. Gott ist Gott, nicht ich bin Gott. Gott ist Gott und nicht ich bin Gott. Wir Menschen, wir wollen alles verstehen. Wir Menschen haben auch immer super Ideen dafür, wie die Welt funktionieren könnte, oder? Aber glaubt mir, Gottes Perspektive ist größer und er versteht diese Welt so viel besser. Und Gott als souveränen Gott anzuerkennen, bedeutet auch, dass er Entscheidungen treffen darf, die uns vielleicht nicht passen und auch nie passen werden. Kannst du Gott diese Souveränität zusprechen? Fällt es dir schwer, mit Gottes für dich unpassenden Antworten umzugehen? Für Habakuk muss das ein dickes Brett gewesen sein. Ja? Keine Erlösung, kein Retter von außerhalb in dem Moment, sondern eher die Vernichtung des Volkes. Viel negativer als das, was er erwartet hat. Wie geht Habakuk nun mit dieser unerwarteten Antwort um?
Die zweite Klage Habakuks überschreiben wir mit trotz Unverständnis Klammern. Ich lese den Text weiter. O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Die Babylonier hast du dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken. Dabei bist du doch heilig, um Böses mit anzusehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht geschehen. Warum siehst du dann dem Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese Gottlosen andere vernichten, die doch rechtschaffener sind als sie? Du lässt sie mit den Menschen umgehen wie mit Fischen und anderen Meerestieren, die keinen Anführer haben und ihren Feinden schutzlos ausgeliefert sind. Man holt sie alle mit Angeln und Netzen heraus und schleppt sie davon voller Freude über den guten Fang. Diese Fischer bringen ihren Netzen Opfer dar und verbrennen Weihrauch für sie, denn ihnen verdanken sie ihr üppiges Leben und reichen Gewinn. Wie lange noch dürfen sie auf Beute zugehen und ganze Völker erbarmungslos vernichten? Moment, könnt ihr mal weiterschalten? Irgendwie funktioniert mein... Ja. Jetzt will ich auf meinem Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Die zweite Klage hat es in sich, oder? Aber bevor die Klagen ab Vers 13 eigentlich beginnen, ist Benny und mir bei der Ausarbeitung was ganz Besonderes aufgefallen. Und zwar der Vers 12. Und den habe ich jetzt nochmal in der Schlachterübersetzung vielleicht ein bisschen näher am Urtext rausgesucht. O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher... Moment. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Mit ihm ist der Feind gemeint, also das babylonische Volk. Und die erste Reaktion nach dieser vielleicht unerwarteten Antwort Gottes ist nicht ein Vorwurf, sondern das wäre vielleicht menschlich gewesen, Gott das vorzuwerfen, warum er so handelt. Nein, Habakuk klammert sich an Gott, er hält sich an ihm fest. Und genau das ist die Bedeutung des Namens Habakuk, der Umklammerer. Aber was heißt Umklammern eigentlich konkret? Ich habe zwei Definitionen dafür gefunden, die wir auch in dem Text wiederfinden. Einmal kannst du eine Person umarmen, du kannst dich an ihr festhalten. Und die zweite Bedeutung von Umklammern ist Ringen. Und das ist vielleicht der Schlüssel zu verstehen, wie Habakuk mit dieser Situation umgeht. Denn wir sehen beides. Wir sehen das Umarmen und wir sehen das Ringen. Und die Umarmung finde ich so tief, es ist zeugt von so einer tiefen Beziehung, die Habakuk zu Gott hat. Im ersten Vers dürfen wir lesen, im ersten Satz dürfen wir lesen, mein Gott, mein Heiliger, mein Herr. Das sind Begriffe, die man nicht einfach so daher sagt. Da ist richtig eine tiefe Beziehungsebene zu spüren, die Habakuk zu Gott hat. Und dann ist da das Vertrauen darauf, wir werden nicht sterben. Gott hat seinem Volk versprochen, ein Bundesversprechen abgegeben, das Volk nicht im Stich zu lassen. Und der Glaube daran ist der Glaube an Verheißung. Was Gott gesagt hat, das wird eintreffen und ich halte mich daran fest. Und zu guter Letzt erkennt Habakuk an, dass Gott souverän ist. Auch wenn er das vielleicht nicht versteht, wie er handelt, aber er stellt es erstmal nicht in Frage. Da steht ein Punkt. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Punkt. Und das ist diese Zerrissenheit, die wir bei Habakuk sehen. Jetzt, er umarmt, er hält sich fest, aber gleichzeitig ringt er auch, weil er hat noch mehr Fragen auf dem Herzen. Und das sehen wir dann, wenn es weitergeht und er wieder Fragen stellt. Fragen, die Habakuk bedrücken. Warum erträgt Gott es, wenn Menschen gequält werden? Warum lässt Gott das zu, dass das passiert? Er ist doch heilig. Wieso kann er das ertragen? Das sind Dinge, die ihm auf dem Herzen gebrannt haben. Es ist ganz ungefiltert, einfach so raus, wie er es gefühlt hat. Und er beschreibt das in einer Illustration, die für uns vielleicht heutzutage nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so vor Augen ist. Wer ist denn hier Angler oder hat einen Angelschein, hat das schon mal gemacht? Guck mal, gar nicht so viele. Gar keiner? Wow. Doch, da hinten. Eine einzige Person. Wahnsinn. Er beschreibt es mit einer Illustration, dass Fische, wenn sie im Meer schwimmen, wehrlos sind. Wenn der Angler seine Angel auswirft, dann riechen sie Köder schwimmen hin. Oder wenn mit Netzen ganz viele Fischschwärme eingefangen werden, dann haben die Fische keine Chance. Und so beschreibt er das babylonische Volk, dass sich einfach ein Volk nach dem anderen an sich reißt und gefangen nimmt. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, weil ich mich mit dem Thema Klagen nochmal auseinandergesetzt habe. Was bedeutet eigentlich das Wort Klagen? Wir finden einmal in einer Erklärung von dem hebräischen Wort, finden wir einmal die Bezeichnung Trauern und Weinen. Das ist vielleicht etwas, was wir am ehesten damit in Verbindung bringen. Aber dann sind da noch andere Worte, die haben mich ein bisschen überrascht. Im Inneren bewegen, tief nachdenken, nachsinnen, etwas zu einem Anliegen machen oder sich tief mit etwas beschäftigen. Das bedeutet auch klagen. Und das tut Habakuk hier. Er hat sich damit beschäftigt und bringt das zum Ausdruck. Das heißt, er umklammert Gott, er kapituliert, er sagt, du bist Gott, aber gleichzeitig ringt er um Antworten. Und das heißt es, wenn man am Rettungsring festhält. Er hält fest und lässt nicht mehr los. Er bleibt dran. Und genauso wie Habakuk das gemacht hat, darfst du das auch. Du darfst auch an Gott festhalten. Im gleichen Moment darfst du dich an ihm festhalten und sagen, du hast in deinem Wort gesagt. Aber gleichzeitig kannst du auch Fragen stellen, warum Gott? Und alles, was in deinem Herzen ist, die Zweifel, die Fragen, die Wut, alles, was du nicht verstehst, darfst du zu ihm bringen. Und das nicht irgendwie geschönt, sondern ungefiltert. Schrei es raus zu ihm. Und danach sehnt sich Gott. Er sehnt sich danach, dass du in solchen Momenten zu ihm kommst und dich nicht verrennst. Das haben wir vorher gesehen, welche Möglichkeiten es gibt. Die eine Möglichkeit ist, zu Gott zu rennen, die andere ist, zu resignieren. Und er freut sich total, wenn wir uns an ihm festhalten. Habakuk beendet seine letzte Klage in einem Bild, mit einem Bild. Das habe ich mal wieder mit KI versucht zu verdeutlichen, wie das vielleicht ausgesehen hat. Er beschreibt eine Warteposition. Damals war es so, dass die Städte umzingelt waren von einer Stadtmauer und von der Stadtmauer hatte man den besten Überblick. Und die Wachposten, die standen da oben und konnten richtig weit gucken. Und in dieser Position stellt sich Habakuk jetzt hin und hält Ausschau. Und ich finde, das ist ein total tolles Bild für uns. Ja, wir haben Fragen an Gott. Aber wie oft sagen wir wollen jetzt sofort eine Antwort haben? Sofort. Warum handelst du nicht? Sofort. Und Habakuk lehrt uns, Geduld zu üben, auch mal zu schweigen, auch mal innezuhalten. Und dazu ermutige ich dich, zu einem geduldigen Warten. Da bin ich gerade auch total in einem Prozess drin. In dieser beschleunigten Welt, dieser abgedrehten Welt, wo alles immer schneller wird, mal den Gang zurückzunehmen und diese Ruhe, von der Gott so oft spricht in seinem Wort, danach zu suchen. Und es gibt ein Prinzip, was ich euch noch auf den Weg geben möchte. Das ist mir nochmal richtig deutlich geworden in der letzten Woche. Und zwar ist es ein zutiefst göttliches Prinzip, würde ich mal sagen. Anhand des Verses kann ich das schon fast sagen. Und zwar, wenn ich draußen in der Natur bin, dann kann ich, wenn ich Vögel beobachte, mir die Natur anschaue und fotografiere, dann kann ich gleichzeitig am Handy sein, ich kann gleichzeitig Musik hören, ich kann gleichzeitig mit anderen Leuten reden. Aber dann fehlt mir eine besondere Sache, und zwar das Hören. Wie kann ich hören, wenn gleichzeitig ich mich voll beschalle? Und deswegen gibt es ein Prinzip, das ist der Hammer. The quieter you become, the more you can hear. So einfach. Je ruhiger du wirst, desto mehr kannst du hören. Lass das mal auf euch wirken. Je ruhiger du wirst, desto mehr kannst du hören. Und in der Ruhe wirst du ihn sicherlich, also Gott, am lautesten hören. Und vielleicht auch seine Zeichen sehen, die er dir schon immer zeigt, aber du hast sie gar nicht gesehen. Und welche Antwort bekommt Habakuk jetzt in dieser wartenden, geduldigen Haltung?
Er bekommt eine Antwort. Weil Gott ist nicht bei der zweiten Klage Schluss. Gott bleibt im Dialog. Es ist keine maximale Anzahl an Klagen bei Gott irgendwie zulässig. Nein, er bleibt dran und antwortet. Und seine Antwort ist kurz von uns zusammengefasst: Halt dich fest und du wirst leben. Schauen wir mal genauer rein. Der Herr sprach zu mir: Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Schauen wir gleich. Okay? So, weil bis dahin ist mir schon mal was wichtig geworden, was ich mit euch teilen möchte. Ja, Gott ist das Antworten so wichtig und der Inhalt der Antwort so wichtig, dass es nachvollziehbar auf Tafeln geschrieben werden sollte. Es ist keine Geheimantwort an Habakuk. Es ist keine Antwort auf eine individuelle Klage, sondern ein allgemeines Prinzip, was alle damals erkennen sollten und auch heute noch erkennen dürfen. Und Gott lässt sich prüfen. Nächste Woche geht's noch weiter nach dem übernächsten Vers. Und da sagt Gott: Ich lasse mich gerne prüfen. Aber er lässt sich auch in dem Prinzip prüfen, was wir gleich hören werden. Aber er formuliert zu Beginn direkt auch eine Bitte. Bitte warte geduldig. Du musst warten. Viele Verheißungen Gottes erfüllen sich erst später. Es wird zu einer bestimmten Zeit passieren. Ja, Paulus sollte in Rom später einmal das Evangelium verkündigen, hing aber vorher jahrelang in einem komplizierten Verwaltungsprozess im Gefängnis fest und konnte nichts verkündigen. Gottes Verheißungen erfordern oft ein geduldiges Warten. Aber worauf soll er jetzt warten? Und das ist der zentrale Vers bei Gottes Antwort und der zentrale Vers im Buch Habakuk. Und zwar folgender. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Die Antwort ist so zentral, dass Paulus sie immer wieder im Neuen Testament in den verschiedensten Briefen zitiert. Vielleicht kennt ihr das so aus der Schlachterübersetzung. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und als Samu und ich uns das durchgelesen haben, haben wir gedacht, ja, klingt gut. Aber es klingt auch irgendwie wie eine fromme Floskel. Deswegen lasst uns mal reinschauen. Leben klingt für Habakuk total gut, weil das grausame Volk, ihr erinnert euch, das möchte eigentlich alle nur niedermetzeln. Und da ist eine Überlebensperspektive total trostvoll. Aber das Wort Leben in seiner eigentlichen Bedeutung, wie es dort steht, bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet mehr als physisches Leben. Es beschreibt ein Aufleben, ein Aufblühen, so wie wir das im Präludium gehört haben, ja? Alles blüht auf durch dich. Das bedeutet dieses Wort. Und noch mehr. Es bedeutet ein wiederhergestelltes Leben. Ein Leben bei etwas, was vorher tot war. Ein Leben nach dem Tod. Der Gerechte, von dem Paulus dort spricht, das ist der, der sich entsprechend Gottes Ideen verhält. Es sind nicht die Babylonier. Es sind auch zum Teil nicht das Volk Israel, sondern nur diejenigen, die sich nach Gottes Ideen richten. Und der Glauben, durch den das überhaupt möglich ist, so weiter zu leben, ist das Vertrauen und die Treue Gott gegenüber. Zusammengefasst, ich paraphrasiere mal, das feste Vertrauen an Gott und Handeln nach seinen Ideen für unser Leben wird durch ein Aufblühen und echtes Leben belohnt werden. Und wir werden durch unser Festhalten an ihm nach dem Tod weiterleben. Ein festes Umklammern unseres Rettungsringes, der Gott ist. Der Rettungsring ist Gott, ich weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt. Aber ein festes dran Klammern bringt uns trotz aller furchtsamen Umstände dazu, aufzublühen und das echte Leben auf dieser Welt schon zu erleben. Das Festklammern an ihm bedeutet, egal was passiert, Grausames auf dieser Welt, wir dürfen nach dem Tod weiterleben. Er, Gott ist es, der uns wirklich in dem stürmischen Meer mit meterhohen Wellen den Auftrieb gibt, den wir brauchen. Die anderen versuchen zu schwimmen. Und es scheint wunderbar zu gelingen im ersten Moment. Aber sie werden untergehen. Es kommen große Wellen und sie werden untergehen. Wer nicht am Rettungsring festhält, geht unter. Und wisst ihr, was das Coole ist? Wann hast du die Möglichkeit, jemand anderen wirklich gut zu retten in so einem offenen Meer? Nur, wenn du selber daran hängst. Dann hast du auch auf einmal die Möglichkeit, dich nach oben abzustürzen, den Überblick zu halten und den nächsten Person, die noch irgendwie einen Meter weiter schwimmt, hin zu diesem Rettungsring zu führen. Das kannst du nicht, wenn du selber schwimmst. Im Kontrast dazu stehen all diejenigen, die vielleicht irdisch erfolgreich, vielleicht brutal und nimmersatt sind. Sie erwartet ein hartes Urteil für ihr Verhalten. Sie werden untergehen. Gott ist diese Antwort so unfassbar wichtig, dass es aufgeschrieben und gerne überprüft werden kann, dass Paulus das immer wieder zitiert in seinen Briefen. Es wird Leid in dieser Welt geben, immer. Gott verurteilt diejenigen, die das Leid zufügen. Sie werden ihre gerechte Strafe dafür halten. Aber wer dem Rettungsring vertraut, sich daran festklammert, der wird aufblühen und in Ewigkeit leben. Es benötigt manchmal ein wenig Geduld, oft aber sehr viel Geduld. Habakuk lebte in einer Zeit mit Gewitterwolken am Horizont. Tun wir das auch? Und er ist uns ein Vorbild, was es bedeutet, zu glauben, mit Gott zu ringen, ihn zu umklammern. Er vertraut Gott entgegen der Umstände, die herrschen, und entgegen der Perspektiven, die vielleicht für sein Volk auch noch jetzt gerade aufkommen. Wie gehst du mit den Umständen um, die absolut nicht für dich okay sind? In der Gesellschaft, aber auch persönlich. Habakuk zeigt uns, wie wir mit dem Rettungsring umgehen können. Er ist uns da ein echtes Vorbild. Es geht um dieses Umklammern. Es geht darum, dem Auftrieb dieses Rings zu vertrauen und ihn machen zu lassen. Es geht um ein Ringen, um ein Konfrontieren, ein Klagen mit echter Substanz gegen Gott und mit ihm. Was davon fällt dir im Moment besonders schwer? Habakuk wird von Gott herausgefordert. Herausgefordert, ihm wieder Souveränität zuzusprechen. Wie ist es bei dir? Kannst auch du sagen, Gott, du bist Gott, nicht ich bin Gott? Kannst du das sagen? Ich möchte dich einladen, Gott heute wieder erneut zuzusprechen. Er ist Gott. Gott, du bist Gott. Trotz allen Umständen, trotz meines Unverständnisses für die Situation, trotz des Leides. Gott, du bist Gott und ich halte an dir fest. Ich lade dich dazu ein und du darfst gerne die kurze instrumentale Sequenz einfach nutzen, um selber mit diesem allmächtigen, souveränen, liebevollen und gerechten Gott zu sprechen. Herr, ich danke dir, dass du Gott bist und ich es nicht sein brauche. Herr, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du ein lebendiger Gott bist, dem wir heute auch noch wertvoll sind. Herr, ich bitte dich um Bewusstsein, dass wir dich als unsere Rettung brauchen. Ich bitte dich um Entscheidungskraft, dass wir uns stets dazu bringen können, an dich festzuhalten, an dir festzuhalten, dich zu umklammern. Ich bitte dich um Geduld, den Dialog mit dir nicht abzubrechen. und den Mut, anderen auch auf diesen Rettungsring zu verhelfen, Herr. Amen.
Ja, wie wunderbar.